Es ist Samstag, der 7. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Kaum jemand hat den Schlussspurt seines Wahlkampfes so deppert verhagelt wie der Manuel von der CDU in Baden-Württemberg. Zum Verhängnis wurden ihm diverse Schulbesuche. Erst der vor 8 Jahren, als er eine rehbraunäugige Eva anschmachtete wie ein brünftiger Bock. Und jetzt wieder, als er vor den Schülern und vor laufender Kamera den Treibhausgaseffekt nicht erklären konnte. Falls Manuel Hagel am Sonntag trotz seines einst gewaltigen Vorsprungs doch nicht Ministerpräsident wird, sollten er und sein Team dringend nochmal die Schulbank drücken. In der AfD bezichtigen einige ihren Parteichef Tino Chrupalla, ein Zeichen der Solidarität mit den Mullahs im Iran gesetzt zu haben. Der angebliche Beleg, Chrupalla trug neulich ein Hemd ohne Kragen, wie es auch im Iran gern getragen wird. Ich halte die Vorwürfe für frech und für eher abschneidend. Chrupallas Solidarität gehört bekanntermaßen einem anderen Regime, dem russischen. Zu den bedauernswertesten Opfern des Iran-Krieges aber zählen zweifelsohne deutsche Influencer, die auf tragische Weise in den Luxusfavelas von Dubai gestrandet sind. Da auch Dubai zu den Raketenzielen des iranischen Rundumschlags zählte, fürchten sie jetzt nicht nur um Leib und Leben, sondern auch um ihre Steuerschlupflöchrigkeit in der Scheich-Diktatur. Weshalb sie kollektiv Videos posten, die erstens erstaunlich gleich aussehen und zweitens den Eindruck vermitteln, dass es nirgendwo schöner und sicherer sei als in Dubai. Das Regime hat offenkundig Angst, Touristen zu verlieren und drängt seine Strandsoldaten aus Deutschland zur PR-Offensive und damit zur wirklichen Tragik dieser Tage. Seit einer Woche bombardieren die USA und Israel Iran. Die ersten Schläge erreichten ihr Ziel. Ali Khamenei, der 37 Jahre an der Spitze der Islamischen Republik stand, wurde getötet. Und mit ihm knapp die Hälfte des inneren Führungskreises. Doch kampflos will das iranische Regime nicht untergehen. Seit einer Woche überzieht es Israel, US-Basen im Nahen Osten und weitere Staaten in der Golfregion mit Drohnen- und Raketenangriffen. Eines ihrer wohl größten Druckmittel, der Ölpreis. Ein Drittel des weltweiten Öls wird am Persischen Golf produziert, in Reichweite iranischer Raketen. Wie legal und wie legitim ist dieser Krieg? Wie geht es realistischerweise weiter in Iran? Kann die Bevölkerung das Regime stürzen oder verzetteln sich die USA im nächsten großen Nahostkrieg? Und schließlich wollen wir debattieren, welche Ziele Donald Trump und Benjamin Netanyahu wirklich mit dem Angriff verfolgen. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Susanne Köbel, meine Kollegin vom Spiegel, ist, wie die anderen beiden auch, eine echte Weltreporterin, hat lange aus dem Nahen Osten berichtet und immer wieder auch die iranische Führung für Interviews getroffen. Für das Regime in Teheran hat sie keine Sympathien und trotzdem glaubt sie nicht, dass die Menschen im Iran ohne die Mullahs eine bessere Zukunft erwartet. Katrin Eigendorf, sie ist internationale Sonderkorrespondentin des ZDF und berichtet bereits seit über 20 Jahren aus dem Nahen Osten, insbesondere aus Israel. Schon im 12-Tage-Krieg Israels gegen den Iran im vergangenen Juni sagte sie, Benjamin Netanyahu geht es hier darum, seine eigene politische Zukunft zu sichern. Und die knüpfte ganz eng an einen Krieg. Isabel Chayani, sie arbeitet für den WDR, war Korrespondentin in New York und moderiert mittlerweile unter anderem den legendären Weltspiegel. Studiert hat sie Völkerrecht und Islamwissenschaften, kennt Iran aber auch durch ihren Vater, der in den 1950er Jahren von dort nach Deutschland kam. Ich schätze sie besonders für ihren empathischen Blick auf die Welt, der die Menschen immer zuerst sieht. 3 hochgeschätzte Kolleginnen. Toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Schön, dass ihr dabei seid.
Danke für die Einladung, Markus.
Ja, also ich freue mich auch dabei zu sein. Ich freue mich, dass du uns eingeladen hast und ich freue mich auch sehr auf die Runde mit meinen beiden lieben Kolleginnen.
Danke für die Einladung und schön, dass wir uns wenigstens in dieser Runde mal sehen, Katrin.
Und ihr, liebe Zuhörende, könnt uns natürlich überall hören, am besten aber bei Campfire. Dort könnt ihr miteinander diskutieren und ich schaue auch regelmäßig rein. Isabel, du hast dich diese Woche mit vielen Iranerinnen und Iranern unterhalten, auch hier in Deutschland. Am Anfang waren ja viele sehr hoffnungsfroh, gerade wegen des Todes von Ali Khamenei, der 37 Jahre lang brutal geherrscht hat. Wie ist die Stimmung und Gemütslage jetzt, eine Woche später?
Unter Iranern in Deutschland, meinst du?
Oder falls du auch mit Kontakten vor Ort gesprochen hast.
Also ich versuche immer in beide Richtungen zu gucken, weil die Diaspora-Situation ist natürlich nochmal eine besondere. Und das, was ich aus dem Iran höre, und das ist natürlich eine bestimmte Bubble, das ist sozusagen mein Mosaikstein, über den ich reden kann. Ich habe mitnichten einen Überblick oder einen repräsentativen Eindruck. Aber mein Eindruck ist immer noch, dass man unglaublich viel Hoffnung hat. Also die hoffen sich fast um den Verstand, dass es jetzt endlich soweit ist, dass von außen eingegriffen wird und vielleicht dieses Regime zu Fall kommt. So, das wäre die große Überschrift. Gleichzeitig ist es aber sehr schwierig zu kommunizieren, weil man ja nur mit Festnetz raustelefonieren kann und das ist ziemlich teuer. Dann entstehen dann so Dialoge wie geht's euch gut? Oh, okay, danke, fertig. Und dann legst du auf und dann denkst du hinterher, okay, was bedeutet jetzt eigentlich gut? Heißt gut eigentlich nur, du bist am Leben oder was heißt es? Mhm. Die Situationen in den Städten sind natürlich unterschiedlich. Ja. Also kleinere Städte, wo ich einen Kontakt habe, da ist es ruhiger. Isfahan wurde heute bombardiert mehrfach und Teheran ist sowieso, glaube ich, das im Moment am heftigsten betroffene Gebiet.
Was würdest du sagen, überwiegt dort die Angst, selbst getroffen zu werden oder nach wie vor die Freude, dass jetzt hier was ins Wanken geraten könnte?
Also das ist eine Mischung. Es ist natürlich klar Sorge, weil man sich auch überhaupt nicht schützen kann und es ist eine Wut aufs Regime gibt, weil man sagt, ihr habt immer von Tod Amerika und Tod Israel und so gesprochen, aber ihr habt uns gar nicht auf den Krieg vorbereitet und jetzt, wo es Angriffe gibt, sind wir völlig schutzlos ausgeliefert und gleichzeitig die Hoffnung, dass wenn die Amerikaner oder die Israelis aufhören zu bombardieren, dass es dann möglicherweise schon vorbei sein könnte und das ist die große Sorge, dass das Regime bleibt. Das habe ich heute in einer Nachricht gelesen. Wir haben Angst, wenn es knallt und gleichzeitig haben wir noch mehr Angst, wenn die Pause zu lang ist, weil es dann sein könnte, dass es vorbei ist. Ja. Das ist schwer mit hiesigen Standards nachzuvollziehen. Ich glaube, es ist einfach Ausdruck dessen, wie sehr die Menschen, die besonders unter diesem Regime leiden, hoffen, dass es weg ist. Also es hat die Hoffnung, ob das Regime bleibt oder nicht, hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, wie sehr man darunter gelitten hat oder ob man möglicherweise auch damit klarkommt oder profitiert.
Also diese Ambivalenz zwischen Angst und Hoffnung kann ich, glaube ich, schon nachvollziehen. Susanne, du hast, ich habe es gesagt, immer wieder Politiker aus der iranischen Führung interviewt. Ist unter denen, die diese Woche in den Luftschlägen getötet wurden, gestorben sind, auch jemand, den du persönlich kanntest?
Tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, dass Ahmadinejad gestorben ist oder getötet wurde. Den hatte ich letztes Mal gesehen, als ich in Teheran war. Der kam aber dann ganz überraschend, nachdem gemeldet wurde, dass er tot ist, kam er dann überraschend aber wieder irgendwie an die Oberfläche und zeigte sich mit freudigem und siegessicherem Lächeln und sagte, von mir werdet ihr noch hören. Insofern ist es eine bestimmte Garde, die da getötet wurde bisher. Das sind vor allem würde ich sagen, die Hardliner und die Top-Kleriker, die eben als Agenten dieses Regimes gelten als sehr starke Verteidiger. Es gibt den Chefredakteur der Kayhan, da weiß ich nicht genau, ob der getötet wurde, den ich eigentlich fast immer versuche zu sehen. Das ist so diese Propagandazeitung, die quasi, das war quasi das Sprachrohr des von Khamenei. Wahrscheinlich haben sie es auch auf den abgesehen, ob er getötet wurde oder nicht, weiß ich nicht.
Hattest du versucht, in dieser Woche Kontakt aufzunehmen zu Führungskadern aus dem Iran?
Das habe ich natürlich versucht.
Was ist dort? Ist dort Panik oder sind sie schon gewiss, dass das gelingen wird, dieses Regime zu erhalten?
Es ist mir nicht gelungen, direkt mit ihnen zu sprechen, sondern immer nur mit Mittelsleuten. Da hieß es dann, die sind so wahnsinnig beschäftigt, das kann man sich ja vorstellen. Ich halte von den Reden, die man sieht, selbst von so einem coolen Politiker wie Abbas Araghchi, dem Außenminister, der ja dann doch manchmal ein bisschen Zittern in der Stimme hatte. Ich glaube, dass die extrem unter Stress sind, dass sie extrem unter Panik sind und dass beides gleichzeitig passiert, dass sie gleichzeitig versuchen, das Regime zu schützen und zu retten und gleichzeitig Kontakt aufzunehmen zu den Amerikanern, damit das aufhört und sie vielleicht doch noch zusammenkommen.
Katrin, ich habe es gesagt, du berichtest seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch aus Israel. Von den Leuten, mit denen du dort in Verbindung stehst, was würdest du sagen, wie blickt man dort eine Woche nach Beginn der Luftschläge genau auf diese?
Ja, das lässt sich natürlich schwer verallgemeinern, weil das hängt natürlich davon ab, wo diese Israelis politisch stehen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es irgendwo einen Konsens in der Mitte der Gesellschaft darüber gibt, welche Rolle Iran spielt in der Bedrohung des eigenen Landes, dann überwiegt bei den Israelis, also zumindest denen, mit denen ich spreche, und die gehören eher zur Mitte der Gesellschaft, die Freude darüber. Also im Prinzip haben mir viele gesagt, das ist der beste Moment, den Israel erreichen konnte. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Also ganz sicherlich sind die Sympathien für Donald Trump nicht groß. Sehen auch die Israelis, also zumindest die, die rational denken und rational politisch die Situation analysieren, dass der amerikanische Präsident kein Konzept hat für diesen Krieg, den er führt, sondern dass er sich durch, so formuliert man es auf israelischer Seite, weiß ich nicht, ob das stimmt, hat hinein manipulieren lassen in diesen Krieg durch Benjamin Netanyahu. Das war ja auch im Juni schon meine Einschätzung und ich glaube, das ist weitergegangen. Und natürlich ist auch Benjamin Netanyahu kein Präsident, der, bevor dieser Krieg begann, einen großartigen Rückhalt noch hatte in der Bevölkerung. Aber nun haben wir einen Punkt erreicht, dass er gar nicht mehr so sehr in Frage gestellt wird. Also diesen Krieg, um es kurz zu machen, stellen die wenigsten Israelis in Frage. Sie finden ihn richtig. Aus ihrer Perspektive muss man das, glaube ich, auch ein Stück weit verstehen, weil der Iran ist die Hauptbedrohung für den Staat Israel mit all seinen Proxys, also all das, was die Hamas an Bedrohung bedeutet, all das, was die Hisbollah, die aus dem Libanon Israel bedroht, bedeutet, die Houthis, das sind ja im Prinzip alles Proxys, die durch den Iran finanziert wurden. Das einfach nochmal zum Verständnis, warum man da so eine klare Haltung vertritt.
Lasst uns doch zunächst mal über die rechtliche Grundlage dieses Krieges reden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen geschaffen, um künftige Kriege zumindest mal unwahrscheinlicher zu machen. Mit der UN-Charta gaben sich die Mitgliedstaaten jenes Völkerrecht, das ihr künftiges Miteinander regeln sollte. Direkt im zweiten Artikel steht dort: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Die einzige Ausnahme ist die in Artikel 51 der UN-Charta beschriebene Selbstverteidigung. Isabel, ich habe es gesagt, du hast Völkerrecht studiert. War der Angriff der USA und Israels ein klarer Bruch des Völkerrechts?
So wie es im Moment aussieht oder mit der Begründung, die die Amerikaner, die Donald Trump abgegeben hat, sicherlich. Ich kann das nicht so eindeutig beantworten, weil ich gleichzeitig eine Sehnsucht und eine Hoffnung bei den Iranern gesehen habe, dass von außen eingegriffen wird, weil mir viele gesagt haben, wie sollen wir die denn loswerden? Entweder ihr gebt uns Waffen oder ihr macht es von draußen, aber anders wird man dieses Unrechtsregime nicht los. Und dann gibt es natürlich, das gab es auch schon Anfang Januar, die Forderung nach dem Mechanismus Responsibility to Protect oder nach einer humanitären Intervention. Dafür bräuchtest du aber einen Beschluss des Sicherheitsrates, den wird man nicht kriegen. Also geht diese Art der Argumentation sowieso nicht. Das wäre wahrscheinlich die völkerrechtliche Krücke gewesen.
Kurz, den wird man niemals kriegen, weil Russland und China auch in diesem Sicherheitsrat sind und da ein Veto einlegen würden.
Wird sofort ein Veto geben und deswegen kommt das nicht in Frage. Es gab anfangs, wir erinnern uns Anfang Januar, als am 8. und 9. so viele Menschen, Omas, Opas, Kinderwagen schiebend und so weiter auf die Straßen gegangen sind, hat das Regime ja mit einer wirklich nicht dagewesenen Härte zurückgeschlagen, auch auf Ansage von Khamenei hin, und man geht davon aus, dass mindestens 30.000 Menschen, die Zahlen sind nicht ganz klar, erschossen oder getötet worden sind. Und da hatte man ein bisschen die Hoffnung, wenn die Zahlen so hoch sind, ich glaube, die Hoffnung kam von draußen, dass dann sowas wie eine humanitäre Intervention sozusagen gerechtfertigt sein könnte. Aber die Weltpolitik ist natürlich viel zu komplex, als dass ein Land wie Amerika tatsächlich für die Menschenrechte dann da Luftangriffe starten würde. Das war aber tatsächlich, glaube ich, die Hoffnung von vielen Iranern, die gesagt haben, seht ihr denn nicht, was hier los ist? Macht ihr denn nicht endlich was? Also wenn ich das so beschreibe, beschreibe ich das immer für einen Teil von Menschen, weil natürlich gibt es auch andere, die aber, glaube ich, zahlenmäßig in der Minderheit sind, wenn man das von außen so einschätzen kann, die das nicht herbeigesehnt haben. Und wenn du mich fragst, wie siehst du das völkerrechtlich, dann muss ich wirklich sagen, das, was ich seinerzeit an der Uni gelernt habe und was ich natürlich auch jetzt verfolge und was eigentlich meine innerste Überzeugung und mein Kompass ist, nämlich, dass es einen gemeinsamen Konsens an Recht geben muss und da gehört das Völkerrecht dazu, das sagt die eine Seite meines kleinen Hirns und die andere Seite sagt, ja, aber was soll denn noch alles passieren? Wie viele Menschenrechtsverletzungen muss man eigentlich über Jahrzehnte erdulden, ehe das mal wirklich ein Regime beiseite geschafft wird. Und das ist die Hoffnung. Und wenn ich mit iranischen Freunden darüber spreche, die können überhaupt nicht verstehen, dass ich dann mit Völkerrecht überhaupt ankomme. Die sagen dann, du hast noch nie da gelebt, du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Und dann kommst du mit sowas an.
Interessante Perspektive. Susanne, wie blickst du darauf? Muss man sich fragen, ob das Völkerrecht immer öfter zum Schutzschild für Diktatoren und Despoten verkommen ist, wie zum Beispiel jetzt als Schutzschild für das Regime?
Sag mal so, die Interpretation dessen ist sicherlich frei für Missbrauch. Aber ich erinnere mich, dass wir eine ähnliche Diskussion geführt haben, als so viele Menschen im Kosovo ermordet wurden. Und da ging es um sicherlich kleinere Zahlen zunächst von Menschen, die getötet wurden. Und da wurde auch Völkerrecht gebrochen zugunsten eines der Verhinderung von Schlimmeren. Ob das dann wirklich gelungen ist, es ist zumindest mal gelungen, dieses Morden zu beenden, dieses systematische Morden. Ich muss dazu sagen, dass selbst da, wo so viele Truppen waren, wo so viele Augen auf diesem ganz kleinen, das ist glaube ich so groß wie die Oberpfalz, Kosovo, auf so einem ganz kleinen Ort gerichtet war, ist es zu furchtbaren Racheakten und so gekommen, wo man auch sagen kann, also Gerechtigkeit ist immer sehr relativ. Aber der Kosovo ist ein beherrschbarer Ort. Es hat was mit der Größe und mit den Möglichkeiten und dem Ende eines solchen Konflikts zu tun. Und wenn wir jetzt auf Iran gucken, dann ist diese Perspektive total verständlich, dass die Menschen sagen, jetzt mach doch endlich was. Und wir sitzen natürlich hier komfortabel. Du fragst nach dem Völkerrecht, das ist ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts. Der humanitäre Einsatz muss ja, wenn dann, eben konsensual geschehen. Das war ja nicht zu erwarten. Das heißt also, jemand hätte sich aufraffen müssen, das im Sinne der Rettung der Bevölkerung zu machen. Ich bezweifle, dass das die Absicht ist. Und du brauchst schon wohlmeinende Menschen mit ganz klar definierten Zielen, damit so eine Operation irgendwo hingelangt, wo die Menschen dann auch wirklich ein besseres Leben haben. Aber wir dürfen das auch nicht so weit relativieren. Das Völkerrecht ist das Beste, was wir haben. Und anstatt das Völkerrecht jetzt preiszugeben und zu sagen, wir leben im Dschungel, müssen wir uns mit aller Macht und mit allen, die wir finden können, die daran sich beteiligen wollen, diese Möglichkeit schützen, weil sie ist im Grunde die einzige Möglichkeit der Regulierung von solchen Ungeheuern und ihren Kriegen.
Katrin, ich frage dich als eine, die wie kaum jemand aus Deutschland den Krieg, den Überfall Russlands auf die Ukraine vor Ort begleitet hat. Es gibt viele, die sagen, wer jetzt Donald Trumps Völkerrechtsbruch in Iran verteidigt, der legitimiert damit implizit auch Putins Völkerrechtsbruch in der Ukraine. Wie siehst du das?
Ich glaube, da sind wir genau da, was Susanne und Isabel auch schon angesprochen haben. Das Völkerrecht wurde geschaffen in einer guten Absicht, aber wir sehen in der Praxis, dass es nicht funktioniert, weil es wird von Regimen, denen es überhaupt nicht um die Einhaltung des Völkerrechts geht, missbraucht. Das heißt, unsere Referenz in der Analyse muss doch was anderes sein als das Völkerrecht, denn das Völkerrecht hilft uns hier nicht weiter. Da könnte man jetzt sagen, ja, natürlich könnte, Russland bringt übrigens das von Susanne gerade beschriebene Szenario Kosovo ja auch immer als Rechtfertigung an, warum es selber die Welt mit Krieg überziehen darf. Ja? Es sind ja immer Russen, die da gerettet werden. Also von daher ist das Völkerrecht, glaube ich, keine gute Referenzgröße, um, sagen wir mal, die Perspektiven in einem solchen Krieg zu analysieren. Sondern wir brauchen andere Referenzgrößen. Im Fall von der Ukraine, finde ich, ist es sehr klar. Wir haben es hier mit einem Regime zu tun, das viele Länder in seiner Nachbarschaft mit Krieg überfällt, das eigentlich, finde ich, eine Bedrohung für die Sicherheit der Welt ist. Ganz klar. Es gibt einen Aggressor und es gibt ein Opfer. Das ist natürlich im Nahen Osten viel, viel komplizierter, die Situation. Natürlich ist Iran ein Regime, das die eigene Bevölkerung unterdrückt. Ich würde mal sagen, es gibt relativ wenige Iraner, ich habe selber Familie im Iran, die dieses Regime noch hochhalten. außer vielleicht die wenigen Profiteure, die es gibt. Aber eine so entschiedene Gegnerschaft für ein Regime sehe ich in wenigen Ländern des Nahen Ostens. Ich wüsste keins, mir würde jetzt keins einfallen. Mhm. Weiß nicht, Isabel, du guckst skeptisch.
Ich gehe gerade die Länder durch.
Dieses Regime hat null Legitimität in der Bevölkerung, Nummer eins. Das heißt, es ist im Prinzip ja gar keine Repräsentierung oder Repräsentation der Bevölkerung des Iran. Es ist weder demokratisch gewählt noch demokratisch legitimiert, sondern existiert nur auf der Grundlage von massiver Gewalteinwirkung.
Ja.
Dazu ist es eine Sicherheitsbedrohung für Israel. Von daher hat Israel natürlich schon ein legitimes Interesse, diesen Krieg zu führen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns anschauen, wohin führt das und was ist das Konzept dahinter? Das ist, hat uns die Geschichte der jüngsten Zeit gelehrt, ja, Afghanistan, Irak, obwohl es, finde ich, eine ganz andere Situation ist. Aber wir müssen natürlich gucken, wohin kann das führen? Zu noch mehr Destabilisierung oder zu was?
Darauf schauen wir auch. Und ich merke aus euren allen Beiträgen heraus diese schon ein Konsens, okay, legal ist es nicht, aber wie legitim ist es? Und ich glaube, da stellen wir uns alle die Frage, ist es nicht in Teilen auch legitim? Dann hören wir aber, also seit Beginn dieser Luftschläge der Militäraktion vor genau einer Woche, stach vor allem ein Einschlag heraus. Insgesamt sollen 1230 Menschen in Iran bisher verstorben sein, darunter wohl auch 160 in einer Mädchenschule in Minab in Irans Süden. Isabel, was weißt du über diesen Vorfall und generell über die Zerstörung der bisherigen Luftschläge?
Da weiß ich nur, dass ich anfangs gedacht habe, das ist iranische Propaganda. Ja. Mittlerweile aber klar ist, dass es mehrere Schläge gab und dass es wohl auch als Stützpunkt der Revolutionswächter genutzt wurde. Und man fragt sich natürlich, warum dann auch noch am helllichten Tag, wo die Kinder auch noch in der Schule sind. Also ein Versehen scheint es nicht gewesen zu sein. Aber mehr Details weiß ich nicht über die Schule.
Ja. Susanne, es hieß, direkt am ersten Wochenende seien mehr als 2000 Bomben auf Iran abgefeuert worden. Die Angriffe gingen dann weiter. Wie sehr ist das iranische Militär schon jetzt geschwächt? Ich denke mal, wenn mit dieser Vorarbeit, die vor allem der Mossad geleistet hat, die wissen doch wahrscheinlich überall, wo Iran seine Raketen, seine wichtigen militärischen Einrichtungen hat. Ist das nicht nahezu schon jetzt komplett zerstört?
Das glaube ich nicht, aber es hat natürlich schwer gelitten. Die Iraner sind wahrscheinlich also militärisch gesehen, taktisch gesehen, Camouflage, Aufklärungsqualitäten, sowas sind die sich wahrscheinlich ebenbürtig. Auch wenn der Mossad sicherlich die größere und bessere Ausstattung hat. Und es ist absolut faszinierend, ich sage das jetzt mal völlig wertfrei, es ist absolut faszinierend, was der Mossad da an Recherchen und an aufklärerische...
Wussten, wo diese 40 Führungskräfte sich an dem, in dem Moment befinden.
Aufklärerische Logistik, ne? Ist einfach unfassbar beeindruckend und als Geheimdienstoperation atemberaubend. Nichtsdestotrotz versagen dann eben auch diese Möglichkeiten. Ich habe vorher gerade Ahmadinejad erwähnt, dessen Haus sie zunichte gemacht haben und er war drin und er hat es überlebt. Also das ist unmöglich, dieses Regime jetzt innerhalb von wenigen Tagen auszuschalten. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich das Ziel ist, ob Regime Change wirklich das Ziel ist. Vielleicht ist es den Israelis auch relativ egal, ob es Regime Change oder am Ende Bürgerkrieg oder Kollaps ist. Jedenfalls sind sicherlich ganz viele von diesen Militärs und vor allem von den Top-Leuten von dieser ganzen Nomenklatura ausgeschaltet worden. Und wie ich schon sagte, auch die Akademie, also die sowohl die ballistischen Programme als auch das Atomprogramm vorantreiben, sind sicherlich ausgeschaltet. Mhm. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Regime jetzt dem Tode entgegengeht.
Interessante Einschätzung. Wir reden über die Motive der einzelnen Beteiligten und fangen mal mit Israel an. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu gilt als derjenige, der Trump von der Notwendigkeit der Angriffe überzeugt haben soll. Ihr habt das eben schon angedeutet. Warum, Katrin, glaubt Netanyahu, dass diese Luftschläge gegen Iran es unbedingt braucht? Es ist wohl auch so, dass er schon seit 40 Jahren eigentlich versucht, einen US-Präsidenten, der früher nicht Trump hieß, genau dazu zu bewegen, hier gemeinsame Sache zu machen?
Ja, also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, jetzt diese Politik und diese Haltung auf Benjamin Netanyahu zu beschränken. Also da gibt es in der israelischen Gesellschaft einen breiten Konsens, was die Bedrohung ihres Landes durch Iran angeht. Und die beruht ja auch auf Fakten. Ich habe das ja vorhin auch beschrieben, dass eigentlich der Terror, der gegen Israel seit vielen, vielen Jahren praktiziert wird und der ja in dieser Tragödie des 7. Oktober im Prinzip als Höhepunkt mündete, dass der von Iran orchestriert wird. Das heißt, das Ziel in Iran, einen Regime-Change herbeiführen zu wollen, würde ich sagen, das vertritt Netanyahu. Also das glaube ich auch nicht, dass das den Israelis egal ist, sondern ich glaube, die Absicht, wirklich ein anderes Regime dort zu haben, das nehme ich Netanyahu und den meisten Israelis ab, weil, was man verstehen muss, die israelische Bevölkerung und die iranische Bevölkerung haben kein feindschaftliches Verhältnis zueinander, ja, sondern eigentlich ein sehr nahes Verhältnis. Also Isabel wird es vielleicht für den Iran sagen können, aber ich weiß, in Israel sind zum Beispiel anders als Staatsbürger arabischer Länder Iraner sehr, sehr willkommen, sehr gut integriert. Das, was eigentlich, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so für ein Land allgemein zu sprechen, aber ich glaube, was vielen Israelis vorschwebt, ist eigentlich ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, dass man eigentlich gemeinsam an einem Strang zieht. Und wir haben das ja auch bei einigen Demonstrationen gesehen. Exil-Iraner und Juden Europas sind ja zusammen auf die Straße gegangen. Das könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt zwischen Palästinensern und Juden eher nicht vorstellen oder wäre wahrscheinlich in der jetzigen Situation eher schwierig. Das muss man, glaube ich, schon im Hinterkopf haben.
Isabel, auch nochmal an dich die Frage. Hast du den Eindruck, dass sich Donald Trump, der US-Präsident, da von Netanyahu überzeugen bzw. hat weichkochen lassen?
Also eine eindeutige Linie konnte ich bei ihm nicht erkennen. Anfang Januar hat er gesagt, help is on the way. Das haben die Menschen geglaubt.
Das hat er der iranischen Bevölkerung zugerufen, genau, damit Hoffnung auch geschürt.
Ja, das war ein Grund auch, glaube ich, warum so viele rausgegangen sind. Natürlich zusammen mit der Durchsage von Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schah, der auch gesagt hat, am 8. um 20 Uhr geht er raus und ruft Sprüche. Aber sie haben auf jeden Fall gedacht, die Amerikaner, oder viele haben gedacht, die Amerikaner stünden hinter Reza Pahlavi und jetzt würde es sozusagen losgehen. Und dann zwischendurch war aber irgendwie das Thema dann wieder weg und auf einmal kam er dann um die Ecke mit einem neuen Thema, nämlich den Atomverhandlungen. Das war erstaunlich, weil man wirklich Anfang Januar gedacht hat, okay, es geht doch um was anderes.
Es ist ja auch tatsächlich nicht nur bitter, sondern fast schon zynisch, dass damals dann die Leute auch deshalb rausgelockt wurden, viele abgeschlachtet wurden, dann nichts kam und jetzt quasi die Militärschläge kommen und wir zumindest ein Zögern, ein völlig verständliches Zögern bei der iranischen Bevölkerung beobachten, die jetzt eben nicht wieder sofort auf die Straße geht. Du hast es erwähnt, Isabel, zwischendurch die Atomverhandlungen in Genf, wo Trumps Sondergesandter Witkoff und auch der Schwiegersohn Kushner, der ist natürlich immer dabei, Gespräche mit dem Iran führten. Susanne, der als Vermittler auftretende Außenminister des Oman, sprach am Ende dieser Gespräche von bedeutenden Fortschritten und Irans Außenminister Araghchi, den du auch kennst, nannte die Zusammenkunft die beste und ernsthafteste Runde, die es bisher gegeben habe. Er rechne in weniger als einer Woche mit einer Fortsetzung. Das war kurz bevor das Bombardement begann. Wenn jemand wie Araghchi von bedeutenden Fortschritten spricht, ist das nur eine Floskel oder waren Iraner in den Gesprächen wirklich zu Zugeständnissen in Sachen Atomprogramm bereit?
Also ich glaube, dass man eine Lösung hätte finden können und vor allen Dingen, ich würde es auf Araghchi nicht so viel geben, weil der natürlich unbedingt das hinauszögern wollte und verlängern wollte und er hatte gute Gründe zu sagen, wir sind auf gutem Weg, so nach dem Motto, wenn wir doch noch ein bisschen hinverhandeln, dann wird das schon. Ja, viel bedeutender scheint mir die Aussage des omanischen Außenministers zu sein, der auch als Vertreter der arabischen Welt da alles versucht hat, alles in die Waagschale geworfen, dass es nicht zu diesem Krieg kommt, weil, wie wir ja sehen, nicht nur Israel und Iran betroffen sind, sondern die wussten, dass Iran würde aus allen Rohren schießen und würde alles versuchen zu agitieren, was nur irgendwie möglich ist. Und genau das passiert ja. Trotzdem hält die arabische Welt das ja noch aus, trotz dieses wahnsinnig großen Schadens, den sie da erleiden. Und deswegen möchte ich eigentlich auf eine andere Zielgerade gehen. Das geht nicht um die Bevölkerung hier, sondern möglicherweise, wie wir wissen, ist ja Herr Trump vor allen Dingen ein Dealer-Wheeler, der auf den Markt guckt. Und wenn es zu einem solchen Abkommen käme, und die Europäer haben ja keineswegs bisher die Feindschaft mit Iran auf die Spitze getrieben, anders als die USA, dann gäbe es vielleicht um den Markt Iran, einen 90-Millionen-Markt, der auch noch einen großen Energiesektor hat, den die ganz sicherlich nicht den Europäern überlassen wollen. Und die Atomverhandlungen hätte man geschafft. Um was es den Israelis wirklich geht, das sind die ballistischen Programme. Die hat er überhaupt nie erwähnt. Und um was es möglicherweise eben geht, ist nicht nur das Ausschalten dieser Mullahs, sondern vor allen Dingen, dass der Markt irgendwann mal entweder für niemanden oder nur für die USA zugänglich ist.
Ja, ich habe diese Woche einen interessanten Podcast gehört. Ezra Klein zusammen mit dem früheren Sicherheitsberater, stellvertretenden Ben Rhodes für Barack Obama, der auf etwas hinwies, eine Tendenz, die sich bei Trump abzuzeichnen scheint, wenn wir vor allem an Nicolas Maduro gucken, der dort aus der Führung Venezuelas rausgenommen wurde und jetzt dann einfach vorher offenbar schon Kontakt aufgenommen wurde zu den Leuten hinter Maduro und die ihm zugesichert haben, also künftig kooperativer zu sein. Also kein Regime-Change, sondern einfach nur quasi der Querulant an der Spitze weg. Und könnte das mit Blick auf Ali Khamenei, auch wenn es schwierig praktikabel ist, bei Trump auch der Hintergrund gewesen sein, dass er denkt, also das hat in Venezuela so gut funktioniert, das machen wir jetzt im Iran auch, nein, müssen gar nicht alle weg. Du widersprichst sofort.
Also ich würde vermuten, nein, weil man muss sich vorstellen, dass die Israelis und die Amerikaner sehr, sehr lange und intensiv daran gearbeitet haben, zu analysieren, wer in dem Regime welche Rolle spielt, wo sich die Leute wann aufhalten. Und da hat vor allem natürlich Israel mit Undercover-Agenten sehr, sehr viel dazu beigetragen, diese Profile zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Geheimdienst, der über die innere Lage im Iran besser Bescheid weiß als Israel, weil sie wirklich gut ausgebildete Agenten haben, die im Land spionieren. Maduro mit Khamenei zu vergleichen, halte ich für sehr, sehr problematisch. Und das wissen die Israelis natürlich.
Aber weiß es Trump, ist ja die Frage.
Ja, ich nehme mal an, dass beide Seiten ihre Erkenntnisse geteilt haben. Und wenn du hingehst und einen Khamenei umbringst, dann bringst du ja nicht irgendeinen Mann an der Spitze irgendeines Staates um, sondern einen religiösen globalen Führer der schiitischen Muslime. Das hat natürlich ganz andere Konsequenzen, als einen Maduro aus dem Land zu holen und zu entführen. Also das ist ein ganz anderer Schlag mit viel, viel weitreichenderen Konsequenzen. Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, in die sich da die USA begeben haben.
Am Freitagnachmittag meldete sich Donald Trump übrigens via Truth Social zu Wort und sagte, es wird keinen Deal geben mit der jetzigen Führung. Er will keine diplomatische Beilegung des Konfliktes. Einzig die bedingungslose Kapitulation Irans könne den Krieg beenden. Und dann kündigte er noch an, das Land im Falle der Wahl eines, Zitat, großartigen und akzeptablen Anführers wirtschaftlich wieder aufbauen zu wollen. Iran wird eine großartige Zukunft haben. So Donald Trump.
Also Herr Trump schwankt ja immer sehr in seinen Zielbeschreibungen und was dann die Endversion sein soll. Er hat auch zwischendurch mal gesagt, dass es einen Führer aus dem Inneren gäbe. Dann hat er mal gesagt, dass Reza Pahlavi eigentlich ein guter Mann ist. Also man weiß es nie so genau. Es gibt ein Gerücht, das sich abenteuerlich anhört, das ich aber hier trotzdem mal streue.
Natürlich, wir sind immer offen für abenteuerliche
Gerüchte. Sehr interessant.
Ein abenteuerliches Gerücht. Ali Larijani, der ja als Caretaker von Ali Khamenei benannt wurde und ja dann auch tatsächlich über übernommen hat, weil offensichtlich auch Ali Khamenei schon verstanden hat, dass das ihn treffen könnte, ist am 30. Januar in Moskau gewesen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, weil es ist sehr selten, dass Putin überhaupt Nicht-Präsidenten empfängt und hat Larijani offensichtlich sogar persönlich und privat empfangen. Die kennen sich aus irgendwelchen Zusammenhängen, Larijani kennt sich gut. Und es geht das Gerücht, dass die eben genau über sowas geredet haben, ob es nicht möglich ist, zu sagen, gut, lasst uns diejenigen sein, die, bevor sie alles zerstören, ihre Ansprechpartner sind, uns flexibel zeigen und dann könnte auch Russland seinen Einfluss über solche Leute wie Ali Larijani, mit denen sie langstehende Beziehungen haben, behalten und trotzdem die Flexibilität haben, mit den Amerikanern etwas auszuhandeln, was offensichtlich mit den Fundamentalisten nicht ging. Man kann sagen, es gibt keine Belege dafür. Es ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen, weil zum Beispiel Zarif oder Rouhani oder diese Leute, die wurden nicht umgebracht, sondern es wurden die Leute umgebracht, mit denen offensichtlich nichts zu erreichen war. Mhm. Es ist ein reines Gerücht und trotzdem möchte ich es nicht ausschließen.
Plausibel.
Und was ist die Quelle dieses Gerüchts?
Ein ehemaliger Mann aus dem Innenzirkel steht den also einem Teil der Revolutionswachen nahe und ich glaube, das sind sowieso die Treiber hinter all diesen Schachereien, weil sie natürlich ihren Einfluss sowohl wirtschaftlich als militärisch behalten wollen. Und dieser Mann hat sich gelöst vor 3 Jahren über einen Streit, der gehörte damals zum Ahmadinejad-Lager, hat sich gelöst und ist jetzt in Deutschland.
Wir schauen mal, ob da was dran ist. Das wird sich ja in den nächsten Wochen zeigen. Blicken aber zunächst nochmal auf diesen wirklich erstaunlichen Wandel, den Donald Trump durchlaufen hat. Denn eigentlich galt er ja und hat sich auch in den Wahlkämpfen so präsentiert als Friedenspräsident, der militärische Engagements Amerikas draußen in der Welt ja reduzieren, beenden wollte und erst recht nicht wieder neue beginnen wollte. So sagte es zum Beispiel bei einer Rede im Jahr 2024.
We believe that the job of the United States military is not to wage endless regime change wars around the globe, senseless war. The job of the United States military is to defend America from attack and invasion here at home.
Also genau das Gegenteil von dem, was er gerade tut. Isabel, was steckt für dich hinter diesem Wandel vom vermeintlichen Friedenspräsidenten, selbsternannten, hin zum Kriegspräsidenten?
Uff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Ich glaube schon, dass die Amerikaner die Hoffnung haben oder dass der Präsident vielleicht die Hoffnung hat, dass es nicht ganz so lange dauert. Auch wenn man eigentlich, wenn man sich anguckt, was sie da alles an Material und Menschen hingekarrt hat, diesen Eindruck nicht haben kann, weil er weiß, was ihn das in Amerika kosten könnte. Ich glaube nicht, dass man zum jetzigen Zeitpunkt das schon sagen kann, weil es hängt sicherlich auch davon ab, wie viele amerikanische Soldaten am Ende getötet werden, wie zielgenau die Iraner da vorgehen werden. Das werden sie natürlich versuchen. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt heute an Tag 7 oder 8 schon so pointiert abschließend formulieren kann.
Es gibt die Spekulation, dass Trump mit diesem Krieg vor allem von seinen innenpolitischen Problem ablenken wollte, die Morde von ICE-Agenten an US-Bürgern, der Epstein-Skandal, sinkende Beliebtheitswerte für ihn und seine Republikaner. Was meinst du, Katrin? Könnte da was dran sein oder ist das zu simpel gedacht, zu verschwörungstheoretisch?
Das ist einfach nicht plausibel, weil Trump, wie gerade in dem Zitat, das du eingespielt hast, hat ja seine politische Zukunft und sein politisches im Prinzip Programm daran geknüpft, eben America First zu setzen und eben dieses Land aus den, wie er sagt, endlosen Kriegen rauszuziehen. Und wir sehen ja auch an den Reaktionen, ich meine, seine Politik ist ja mittlerweile umstritten, selbst bei Hardline-Republikanern. Und zu Recht, denn jeder, der sich eigentlich seiner Politik, die er proklamiert hat, verpflichtet fühlt, muss doch sagen, das ist doch kompletter Irrsinn, was dieser Präsident da macht. Er zieht Amerika in einen Krieg, für den es weder einen Grund gibt, aus amerikanischer Perspektive, Amerika ist nicht bedroht.
Ja.
Plus, für das er kein Konzept hat und wo das Ende auch ungewiss ist. Also er hat sich im Prinzip, wenn ich da noch mal kurz meinen israelischen Kontakt zitieren darf, er hat sich da von Netanyahu rein manipulieren lassen. Das ist jetzt ein Zitat, aber es erscheint mir sehr, sehr plausibel.
Und Netanyahu war sich ja wirklich nie zu schade, auch wirklich auf der Schleimspur irgendwie die ganz unterste Ebene zu nehmen. Hat ja da mal an so einem Tisch saß er Trump gegenüber, im Herbst war es, glaube ich, so ein Zertifikat überreicht und gesagt, hier wollte ich Ihnen zeigen, wir haben Sie in Oslo beim Nobelpreiskomitee Komitee nun nominiert. Die Gegenwehr aus dem Magerlager, die du angesprochen hast, Katrin, als Beispiel dafür der Ex-TV-Moderator Tucker Carlson, der mal ganz eng war mit Donald Trump, der nannte den Angriff absolut widerlich und böse. So, da ist also großer Widerstand. Und die Frage bleibt, warum hat er sich wirklich gegen seinen Willen, seine Interessen da verführen lassen? Was meinst du, Susanne?
Also der Mann ist ja völlig erfahrungslos, was die Region angeht, was das Verständnis der Region angeht, was er da sozusagen erreichen kann. Er hat sicherlich geglaubt, was Netanyahu ihm sagt. Ich glaube, er ist, so wie Netanyahu seinen eigenen Bürgern gegenüber sehr überzeugend auftreten kann, so kann er das sicherlich auch gegenüber Trump. Und offensichtlich kann er alle Knöpfe drücken, die man dafür braucht. Nämlich, du bist der Großartigste, du bist der Einzige, du bist der historische Präsident, der die Welt befreit vor diesem Übel. Diese Dinge, die funktionieren. Der Kollege Frank Horn, ich hatte vor ein paar Tagen, das ist ein Kollege vom Spiegel in Amerika, hat die Gelegenheit gehabt, im Mar-a-Lago Club von Herrn Trump zu speisen und hat eine Szene miterlebt, die, glaube ich, das gut erzählen kann. Lauter Milliardäre, die immer noch reicher werden unter Trump, die stehenden Applaus eben für diesen großartigen Krieg servieren und er glaubt, dass er wirklich was Gutes tut. Und ich glaube, in dieser Bubble wird er gehalten von Netanyahu, von diesem Kapitalrepräsentanten. Aber wir wollen auch mal daran erinnern, es gab zum Beispiel heute oder gestern eine Szene im Senat, wo ein Marine in das Senatsgebäude gegangen ist und dagegen protestiert hat. Und dann hat man ihm, indem man ihm, glaube ich, auch noch eine Hand gebrochen hat, aus dem Saal expediert. Und das will man nicht hören. Und ich glaube, das wird auch von ihm weggehalten. Insofern ist er, glaube ich, über die wirklichen Effekte auf dem Boden, was da passiert, über die Auswirkungen, die das haben kann in der Zukunft und wie das auch in seinem eigenen Magerlager stattfindet, nicht wirklich ausreichend informiert.
Ich finde es an der Stelle natürlich einfach, das zu kritisieren. Wir sind ja die, die Fragen stellen und die analysieren. Wir sind ja nicht in der Verantwortung. Ich will aber nochmal einen anderen Blick darauf werfen, vielleicht auch einen iranischen. Im Juni, bei diesem Sechstagekrieg, haben die Iraner ganz schön was abgekriegt, weil die Amerikaner weil so gezielt Führungspersönlichkeiten ausgeschaltet wurden. Ja. Jetzt das Gleiche wieder am ersten Tag der Revolutionsführer. Alle haben wochenlang, monatelang, jahrelang gab es immer Gerüchte, Witze, ist der Typ tot, was hat er, wie werden wir ihn los? Und die machen das gleich am ersten Tag, gleich mit Enkelkind und Tochter und Schwiegersohn, ich weiß nicht genau, wer da noch alles dabei war, dieser ganz gezielte Schlag. Das ist natürlich auch eine Kommunikation nach innen und das beeindruckt viele. Genau das, was ihr eben gesagt habt, das israelische Geheimdienst wahrscheinlich deutlich mehr über das Regime weiß als das Regime selber. Auf jeden Fall sind die bestens vernetzt, das ist völlig klar. Und sie sind ihnen an manchen Stellen offensichtlich so nah wie die Halsschlagader. Und die Israelis schaffen es nun an dieser Stelle, auch mit Hilfe des Sohns, mit Hilfe von Reza Pahlavi, die Stimmung zu halten und bereit zu sein für einen Krieg und das positiv zu sehen. Weil er eben sagt, Leute, ich komme dann. Eines Tages sagt er denen die ganze Zeit, ich bin euch nahe, ich bin bald da, sagt er in seinen Videobotschaften.
Pahlavi.
Es ist natürlich durchorchestriert. Das ist sowohl kommunikativ durchorchestriert als auch militärisch. Und man kann an der Stelle, ich beschreibe das einfach nur, ich kann überhaupt nicht sagen, ob es mich fasziniert oder ob es mich abstößt. Ich kann einfach nur sagen, das ist nicht unüberlegt und das ist offensichtlich sehr gut geplant. Mhm. Die Israelis scheinen sich mit der Psyche der Iraner sehr genau beschäftigt zu haben, wie man sie auch hält. Im Moment gibt es die Gerüchte, dass alle sagen, wir müssen uns keine Sorgen machen, die treffen uns sowieso nicht. Es sind nur strategische Ziele. Zum Beispiel die Basij-Milizen, die treffen sie oder die
die
passt daran.
Oder die Mädchenschule.
Die Mädchenschule. Aber das ist nicht richtig angekommen. Und bei sowas sagen die dann, ja, das ist iranische Propaganda. Das ist Propaganda des Regimes. Mhm. Ich will nur sagen, das, was da von der anderen Seite aufgebaut worden ist und was in Teilen der Bevölkerung wirklich erfolgreich ankommt, ist jahrelange Arbeit. Es gibt zum Beispiel zwei TV-Sender, Manotor und Iran International. Die senden zum Teil aus Tel Aviv direkt. Das wird im Iran ständig, wenn es denn funktioniert, das wurde immer geguckt. Iran International, der Hauptmoderator, der steht da in Tel Aviv vor der Skyline und operiert sozusagen von da, also vom Erzfeind. Und das ist das, was bei der letzten, ich weiß nicht, ob sie repräsentativ ist, es gab eine Umfrage von Soziologen aus Holland, die gesagt haben, über 30% gucken das. BBC Farsi, was früher Number One war, hat überhaupt keinen Stellenwert mehr im Vergleich dazu. Ich erzähle das, um euch zu sagen, es ist sozusagen ein ganzes Szenario über Jahre und sicherlich von den Israelis orchestriert, angeschoben worden für diesen Tag. Jetzt kann man darüber reden, was es Trump nützt oder nicht nützt. Ich will nur sagen, sozusagen on the ground, wieder übersetzt in dieses Land hinein, war das zumindest ein Start. Wir reden ja jetzt, wir sind jetzt am Anfang dieses Krieges, keiner weiß, wie lange er dauert. Aber es ist ein Start, der zumindest bei der Bevölkerung eindrücklich war und Eindruck hinterlassen hat und auch ein gewisses Maß an Vertrauen. Die werden nicht auf uns zielen. Mal gucken, was wir in 3 Tagen sagen, aber das ist der Stand im Moment.
Dann würde mich eure Einschätzung interessieren, ob bei der Bevölkerung in Iran auch die Worte von Donald Trump persönlich ankommen, der ja, da hatten wir eben schon drüber geredet, Anfang Januar gesagt hatte, Help is on the way, dann dauerte es doch sehr lange mit der Hilfe und der jetzt aber zur Begründung der Militärschläge sich auch nochmal direkt ans iranische Volk gewandt hat, es aufgefordert hat, die Regierung zu stürzen. Wir hören nochmal kurz rein.
Finally to the great proud people of Iran, when we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Ich weiß, das ist ganz schwer zu beurteilen, aber erstmal ganz kurz an dich, Isabel. Hört die Bevölkerung dann auch sowas?
Also im Moment ist ja das Problem, dass das Internet runtergefahren ist. Das heißt, der Sohn des Schah hat gesagt, ich melde mich über Radio bei euch. Aber das, was ich höre, ist, wir sind zu Hause, wir warten auf den Moment, wo wir rausgehen sollen und dann gehen wir raus. Mhm. Also wir sind sozusagen bereit, dann unser Leben in die Waagschale zu werfen. Ob das in ein paar Tagen immer noch der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Und jetzt geht's wieder um eure Kunst, Dinge vorherzusagen. Susanne, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die iranische Bevölkerung sich demnächst zumindest ein weiteres Mal erhebt, sich auf die Straße traut, nachdem ja Anfang Januar Zigtausende vom Regime abgeschlachtet wurden?
Also, ich bin ja Hellseherin von Beruf und deswegen fällt mir das gar nicht schwer. meine Antwort darauf wäre, das sind ja vor allem die Basiji-Milizen, die da diese Menschen umgebracht und sie getötet haben. Die sind in Zahlen erheblich und sie sind bewaffnet. Also zumindest mal die bewaffneten Gruppen sind auch schon erheblich. Und das sind wirklich die Nachbarn, das sind Leute in der unmittelbaren Nähe von jedem. Und sie haben genau diese Aufgabe. Ich glaube, dass diese ideologischen eingeschworenen Leute, zumindest mal, es soll 15 Millionen Mitglieder geben, lass es 3-4 Millionen sein, die immer noch sozusagen daran festhalten, dass die noch nicht aufgegeben haben. Und deswegen glaube ich, dass das ganz blutig wird, wenn es denn so ist. Und das Opfer wird, wenn das so kommt, enorm sein. Und dann ist es immer noch nicht sicher, ob dieses Regime wirklich weg ist. Die sind bis in die 4., 5. Ebene hinein für alle Verluste vorbereitet. Ich weiß schon, dass es nicht keine schöne Betrachtung ist, aber so ist es eben.
Gibt es andere Einschätzungen von euch?
Nicht wirklich anders. Ich denke, dass Iran da sich gar nicht so großartig unterscheidet von anderen Regimen. Wenn du dir totalitäre Regime anguckst, die Frage, ob sie sich an der Macht halten, hängt letztendlich nicht davon ab, wie viele Menschen auf die Straße gehen und unter welchen Opfern sie auf die Straße gehen, sondern sie hängt immer davon ab, wie stark kann dieses Regime noch auf seine militärischen Verteidiger bauen. Und das sind im Iran sehr viele, sehr starke und, glaube ich, nicht wirklich wankelmütige Kräfte. Mhm. Ein Regime wie Ägypten ist nur deswegen gefallen, Mubarak ist nicht deswegen gefallen, weil Millionen gegen ihn auf die Straße gegangen sind, sondern weil letztendlich die Militärs gesagt haben, wir stützen dieses Regime nicht mehr. Und andere Regime halten sich bis heute an der Macht, weil die Militärs und die Polizei und die Geheimdienste wie in Russland bereit sind, die Bevölkerung brutal niederzuschlagen. Und das, glaube ich, das ist das große Problem, was sowohl Donald Trump als auch Benjamin Netanyahu vielleicht nicht, aber Donald Trump ganz sicher falsch einschätzt, wie stark im Moment noch, das kann sich natürlich ändern, dieses Potenzial des Regimes ist, sich zu schützen.
Ich habe den Eindruck, Isabel hat da ein wenig mehr Hoffnung, dass die Revolte im zweiten Anlauf doch gelingen kann.
Es ist ja nicht der zweite, es ist ja der, also 2019, 2022 und das jetzt.
Ja, der zweite in diesem Jahr.
Ja. Also es gibt sozusagen, ihr könnt das sozusagen von diesem nüchternen europäischen Blickwinkel aus als romantisch und naiv bezeichnen, aber es gibt natürlich, weil so viele Leben da dranhängen und so viele Existenzen, die ungebrochene Hoffnung, und da die sagen dann auch, ist mir egal, was ihr hier in Europa sagt, ihr habt sowieso am Ende keinen Einfluss darauf, dass sich tatsächlich was bewegt. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist die große Sorge, weil wenn dieses Regime bleibt, das ist völlig klar, dann wird die Repression nach innen, die jetzt schon eigentlich unvorstellbar ist, die wird dann noch härter sein. Die leben ja eigentlich dort in einem doppelten Krieg. Die haben jetzt einmal die Angriffe von draußen, aber eigentlich fühlen sie sich von ihrem eigenen Regime viel stärker bedroht und die denken, die locken uns wahrscheinlich auf die Straße und dann knallen sie uns nieder, weil sie die Bilder brauchen oder sowas. Die Sorge ist sehr groß. Also das ist das eine. Das andere ist, ich glaube schon, dass es einige Variablen gibt. Ich glaube schon, die Basij-Milizen sind natürlich eine große Kraft und ich glaube, dass dieses Regime absolut unterschätzt wird, so wie Susanne Köbel das eben gesagt hat, dass es in ganz viele Schichten hineinreicht, also organisatorisch. Und man sieht ja auch jetzt mit der Wahl des oder mit der Ernennung des neuen Führers wahrscheinlich, dass sozusagen die grobe Struktur auch in dieser Angriffssituation offensichtlich funktioniert und offensichtlich die Revolutionsgarden einen großen Einfluss haben, weil sie letztlich das Land wahrscheinlich maßgeblich dirigieren und auch davon sehr gut leben und sehr viel Profite davon machen. Ich denke aber, dass es die Variable Militär noch gibt. Es gibt die Variable Bevölkerung. Dann gibt es die Variable, was ist mit den, also wenn das Land tatsächlich etwas geschwächt ist, mit den umliegenden Ländern, was kommt da? Weil das ist sicherlich ein Interesse der Israelis, ist als regionalen Akteur zu schwächen. Also sind wir natürlich interessiert oder sind die Israelis interessiert daran, um die Amerikaner, die Kurden da reinzuschicken. Keine Ahnung, was an der afghanisch-iranischen Grenze ist oder an der pakistanischen. Ich will nur sagen, die Leichtigkeit, mit der man hier sagt, und es gibt ganz viele Gründe, die dafür sprechen, Leute, die bleiben sowieso an der Macht, die kann ich nachvollziehen, die kann ich auch verstandesmäßig nachvollziehen. Die Hoffnung, dass es diesmal klappt, ist aber bei mir jetzt in dieser Zeit im Moment noch nicht ganz gestorben.
Ja. Ich teile die übrigens trotz der negativen Analyse, Isabel. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das Regime diesmal fällt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das im Moment ja einfach konstatieren, wie die Situation ist, die Machtverhältnisse, oder?
Mhm, klar.
Warum hältst du es für sehr wahrscheinlich, dass es diesmal fällt? Da hatte ich dich eben doch ein bisschen anders verstanden.
Ja, ich habe ja versucht zu analysieren, dass das davon abhängig ist, wie weit die Sicherheitskräfte bereit sind, dieses Regime noch zu verteidigen.
Ja.
Und ich glaube, es wird einen Moment geben, da werden sie sehen, dass das Momentum gegen sie spricht und versuchen, sich zu retten.
Dass ein Regime nur durch Luftangriffe stürzt, ist, das zeigt die Geschichte, relativ unwahrscheinlich. Auch zum Beispiel nach den Bombardements 2011 in Libyen waren es letztlich Rebellen vor Ort, die Mohammed al-Gaddafi, den dortigen Diktator, stürzten. Susanne, Isabel hat es gerade schon angedeutet. Diese Woche gab es Berichte, dass die amerikanische CIA iranische Exilkurden und Kurden im Irak bewaffnet, damit diese auch on the ground auf dem Boden gegen das Regime vorrücken. Für wie realistisch hältst du das und wie erfolgsversprechend könnte eine solche Strategie sein? Also man geht nicht selber rein, aber sucht sich Verbündete, die, wie der Kanzler sagen würde, die Drecksarbeit für einen machen.
Hier gibt es ja mehrere Informationen darüber. Trump hat das auch schon wieder zurückgenommen. Aber für den Fall, dass das eine Option ist, kann ich nur sagen, das ist das Tor zur Hölle.
Warum?
In dem Moment, wo diese ethnischen und Minderheiten Problematiken zum Treiber der Lösung gemacht werden, ist der nächste Schritt, dann kommen auch die Belutschen und die Sunniten.
Weil es eben gerade in Iran ganz viele Volksgruppen gibt.
So viele gibt es und viele haben Schreckliches erlebt und viele sehen jetzt die Chance in der Historie, ihre Ziele zu erreichen. Das führt natürlich zu Gewalt, Separatismus und Chaos. Wenn man das möchte, und es führt sicherlich auch zu einem ganz einer langfristigen Auseinandersetzung, weil wer will das denn überhaupt wieder einfangen? Wenn ich jetzt in den Schuhen von Herrn Netanyahu stünde, was ich ja nicht, also er ist natürlich ein toller Stratege, ohne Zweifel, was würde ich versuchen? Die einzige Chance, das wirklich zu Fall zu bringen, ist doch, das innerhalb des Systems eine Spaltung herbeizuführen. Deswegen habe ich diesem Informanten auch einen gewissen Glauben geschenkt, dass er versucht hat, die einen aus den anderen rauszubrechen und sie zu, und das wäre das Venezuela-Modell, zu sagen, gibt es welche, mit denen wir arbeiten können, wo wir schon vorher verhandeln, was müsst ihr abgeben und was könnt ihr behalten. Das hielte ich für das strategisch Sinnvollste, teile und herrsche. Also wenn das gelingen würde, dann wäre das die Geschichte, wir haben einen Partner im Inneren.
Wer ist wir dann? Wer verhandelt mit wem genau?
Wenn jetzt
in einem solchen Szenario.
In einem solchen Szenario, wenn die Amerikaner verhandeln würden mit einem Akteur im Inneren, dann wäre das eine Möglichkeit. Wenn das Regime nicht fällt, aber in einer ganz ruinenhaften Zustand überlebt, und dann käme natürlich genau das ins Spiel, dass sie die Repressionen maximal nach oben fahren, um einfach sicherzugehen, dass weder von innen noch von außen sie bedroht sind, dann könnte man sich eher ein Szenario vorstellen wie in Syrien, wo dann 10 Jahre lang Lethargie ist und die Menschen nichts mehr zu essen haben und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, eine Abwanderung geschieht und dann irgendwann mal in der Agonie ein historischer Moment kommt, wo es dann doch kollabiert. Dieses Regime ist nicht mehr überlebensfähig. Es ist nur eine Frage, wie lange dauert es noch?
Das ja, ich würde kurz noch anfügen. Und dieses Regime hat sich komplett verschätzt, was die Reaktion der arabischen Welt auf diesen Krieg angeht. Die Möglichkeit, hier Spaltung herbeizuführen und was die Entschlossenheit der Israelis und Amerikaner im Zusammenwirken angeht. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der noch eine Rolle spielen kann.
Aus eurer wirklich mehr als gewinnbringenden Analyse und eurem Wissen nehme ich am Ende ehrlich gesagt dann doch die Hoffnung mit, dass dieses Regime nicht erst in 10 Jahren, was die eine Option gerade war, sondern zeitnah zumindest stark ins Wanken gerät. Ich habe mir notiert den Ausspruch von Isabel, die ungebrochene Hoffnung, wenn nicht jetzt, wann dann? Lass uns so auseinandergehen zu diesem Thema, weil irgendwas braucht man ja in diesen schwierigen Zeiten, an das man sich klammern kann. Ihr habt mir netterweise noch eine Rubrik mitgebracht zu einem Thema, was euch ansonsten noch in dieser Woche umgetrieben hat, aufgefallen ist. Wir beginnen mit deiner Rubrik Isabel.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Mein Hoffnungsschimmer dieser Woche kommt aus meinem Iran-Tunnel, weil ich ehrlich gesagt sehr monothematisch unterwegs bin gerade.
Okay.
Und es ist ein junges Paar, das alles verloren hat im Iran, auch in Shiraz, hatten den erfolgreichen Fotoladen, waren im Gefängnis, weil sie zu einer religiösen Minderheit der Bahai gehören. Dann sind sie hier nach Europa geflohen. Und diese Woche nun habe ich die Einladung von Ihnen bekommen, dass Sie Ihren ersten eigenen Fotoladen hier aufmachen in Luxemburg. Und dann habe ich gedacht, yes, ihr habt es Ihnen gezeigt, es geht doch und das Leben geht dann weiter. Und da habe ich Hoffnung gehabt.
Ich finde es toll, ihr habt alle so positive Rubriken genommen. Wir sind bei Susannes und die klingt so.
Großartig. Davon will ich viel mehr hören.
Jetzt lachst du.
Ja, ich habe während des Gaza-Krieges immer Kontakt gehabt mit ein paar Leuten dort und einer, von dem ich gar nicht weiß, woher er meine Nummer hat, hat mir immer geschrieben, kannst du mich hier rausholen? Und hat mir immer Fotos von seiner Familie gezeigt und von seinen 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alten Kindern. Und heute, nach ungefähr 2, 3 Monaten Pause, schickt er mir ein Foto von seinem neuen Baby. Sie leben inzwischen, es ist alles zerbombt, sie leben inzwischen auf der Straße, haben nur noch irgendwie ein Planenzelt, wo ich mir gedacht habe, wie irre ist das denn? Er hat das mit dem ich mich dann doch sehr berührenden Bitte, hier ist mein neues Baby, wir brauchen ein neues Leben, kannst du uns hier rausholen? Natürlich kann ich das überhaupt nicht, aber dieser absolut unabdingbare, geradezu unvernünftige Wille, einfach weiterzumachen und einen Neuanfang zu haben, der hat mich sehr berührt.
Jetzt bin ich gespannt auf deine Rubrik, Katrin.
Erkenntnis der Woche.
Also eine sehr emotionale Erkenntnis habe ich gemacht. Ich habe mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ein Interview geführt und was mich natürlich interessiert hat, vor allem im Zusammenhang mit den vielen Korruptionsskandalen und der doch sehr reduzierten Entscheidungsgewalt dieses Landes auf einen kleinen Kreis, wie viele Leute gibt es überhaupt, denen sie noch vertrauen können? Und er hat mir gesagt, eigentlich gibt es kaum Leute, denen ich noch vertraue und ich bin wahnsinnig einsam. Und das fand ich etwas, da habe ich gedacht, wow, das ist etwas, was wir vielleicht als menschliche Ebene gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber das wichtig ist zu wissen.
Wirkte er so auch auf dich, wie ein einsamer Mensch?
Er wirkte wie jemand, der unglaublich kontrolliert sein muss, wenn es darum geht, wen er auswählt, mit wem er Wissen teilt, auf wen er hört. Also er hat gesagt, zum Glück habe ich meine Familie, ja. Das bricht die Einsamkeit. Aber er sagt, das fand ich auch spannend, Einsamkeit ist für Menschen ganz schlecht. Für mich ist das schlecht, aber fürs Land ist es gut, dass der Präsident einsam ist, weil alles andere würde dem Land extreme Risiken beifügen.
Sehr spannend, wie alles, was ihr jetzt auch in der Schlussrunde mir noch erzählt habt. Man merkt, wenn man sich mit Weltreporterinnen trifft, da kommen die Geschichten nicht aus der Berliner Blase, sondern aus der wahren Welt weit draußen. Und wenn ihr noch mehr über die Lage in Iran wissen wollt, auch noch mal eine andere Perspektive hören wollt, dann empfehle ich euch das Heimspiel morgen auf allen Podcast-Kanälen. Mein Kollege Wolfgang Heim hat nämlich mit der ARD-Studioleiterin in Istanbul, Katharina Willinger, gesprochen, die sich mit ihm aus dem Auto von der türkisch-iranischen Grenze unterhalten hat. Ich danke euch sehr und trotz der angespannten Zeiten und der vielen Arbeit, die ihr gerade habt, wünsche ich euch jetzt ein möglichst schönes Wochenende. Tschüss.
Danke für die Einladung.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsu Iwamoto. Produktion Kate Kubel, Executive Producer Mickey Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt.